SRF 3.
Darf Russland zurück in die olympische Sportwelt? Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA begnadigt zumindest die russische Agentur. Schweizer Forscher sind im Rückstand. Seit sie aus dem Horizon 2020-Forschungsprogramm geflogen sind, hinken sie hinterher. Der Flughafen Bern stoppt den geplanten Ausbau. Grund dafür ist das Grounding der Fluggesellschaft Skywork. Das sind die Themen hier im Info 3, heute mit Karin Britsch. Es war ein regelrechter Skandal. Vor 3 Jahren wurde er aufgedeckt. Russland betrieb jahrelang staatlich organisiertes Doping. Das hatte Folgen. Russische Sportler durften 2016 nicht an den Olympischen Spielen in Brasilien teilnehmen. Schnee von gestern. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA nimmt die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA wieder auf. Marco Nüssli von unserer Sportredaktion. Was hat denn Russland in den letzten 3 Jahren wirklich getan, damit dies möglich wurde nun?
Nun, ein bisschen etwas ist schon gegangen. Die RUSADA wurde reformiert, sie arbeitet nun unter Aufsicht britischer Dopingkontrolleure und sie ist nun unabhängiger vom Sportministerium und vom Nationalen Olympischen Komitee. 2 wesentliche Punkte fehlen allerdings noch. Einerseits weigert sich Russland weiterhin, den McLaren-Bericht anzuerkennen, der das systematische Staatsdoping bestätigt hat. Und andererseits verweigert Russland weiterhin den Zutritt zum Moskauer Analyselabor und den darin aufbewahrten Daten und Dopingproben. Und weil diese 2 Punkte nicht erfüllt sind, stößt der Entscheid der Wiederaufnahme der RUSADA bei Dopingbekämpfern international auch auf heftige Kritik.
Also keineswegs Friede, Freude, Eierkuchen. Und die WADA, die macht jetzt eben diese Auflagen. Sie vertraut dabei aber eigentlich auf Versprechungen. Sie bekommt ja keine Garantie. Was macht sie denn sicher, dass sich Russland auch daran hält?
Die WADA hat ihren Entscheid der Wiederaufnahme nun davon abhängig gemacht, dass Russland den Zugang zum Moskauer Analyselabor gewährt. Es existiert auch ein entsprechender Zeitplan. Und die WADA hat gesagt, wenn dieser Zeitplan nicht eingehalten wird, dann kann die RUSADA auch wieder ausgeschlossen werden. Also insofern besteht eine gewisse Absicherung. Und dennoch, dass Russland bereits jetzt schon wieder ein vollwertiges Mitglied des Weltsports wird, ohne mit der Vergangenheit aufzuräumen und ohne vollständige Transparenz zu schaffen, das ist ein schwerer Schlag für den sauberen Sport. Und auch die WADA verliert viel von ihrer Glaubwürdigkeit.
Heißt das nun, also wenn diese Auflagen dann tatsächlich erfüllt werden, die russischen Sportler, die dürfen wieder antreten an den Olympischen Spielen?
Nun, darüber ist man sich nicht ganz einig. Eigentlich hat das IOC Russland im Anschluss an die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wieder mit allen Rechten ausgestattet. Doch einzelne Sportverbände wenden strengere Regeln an. An der vergangenen Europameisterschaft, den European Championships in Glasgow und Berlin, durften die russischen Leichtathleten zum Beispiel noch immer nur unter neutraler Flagge antreten. In anderen Sportarten durften sie bereits wieder für Russland starten. Inwieweit der WADA-Entscheid von heute nun einen Einfluss auf die künftige Startberechtigung russischer Athleten hat, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen.
Besten Dank. Das waren die Einschätzungen von Marco Nüssli von unserer Sportredaktion. Und jetzt weitere Themen mit Daniela Püntener.
Der Flughafen Bern stoppt den geplanten Ausbau und baut 10 Stellen ab, dies als Folge des Groundings der Fluggesellschaft Skywork. Der Flughafen erleide einen Millionenverlust, weil Rechnungen nicht mehr bezahlt würden, teilt die Flughafen Bern AG mit. Um die Liquidität zu sichern, seien alle größeren Investitionsprojekte sistiert worden, darunter auch die 4. Ausbauetappe des Flughafens. Zudem werde 5 Angestellten gekündigt, 5 weitere Stellen würden anderweitig abgebaut. Bis Ende Jahr will der Flughafen Bern prüfen, ob eine andere Fluggesellschaft die Lücke von Skywork füllen und Verbindungen zu anderen großen Flughäfen anbieten kann. Gelinge dies nicht, sei ein weiterer Stellenabbau nicht auszuschließen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben die Vorschläge Großbritanniens zum Brexit zurückgewiesen. Das erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk zum Abschluss des informellen EU-Gipfels in Salzburg. Wesentliche Teile des britischen Plans würden nicht funktionieren, so Tusk. Dies, weil die Prinzipien des EU-Binnenmarkts ausgehöhlt zu werden drohten. Großbritannien möchte nach dem Austritt aus der EU den freien Warenverkehr mit den EU-Staaten beibehalten. Die Personenfreizügigkeit etwa soll aber nicht mehr gelten. Die Bildungskommission des Nationalrats, die WBK, hat einem zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub zugestimmt. Die Arbeiten könnten sogleich aufgenommen werden, sagte die CVP-Kommissionspräsidentin vor den Medien in Bern. Die WBK hatte über eine parlamentarische Initiative der Sozialkommission des Ständerats zu befinden. Diese will der Initiative für 4 Wochen Vaterschaftsurlaub einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, hat Vorbehalte gegen den Eintritt der PostFinance ins Hypothekengeschäft angemeldet. Die Versorgung mit Hypotheken sei ausreichend, sagte Jordan in einem Interview mit Fernsehen SRF. Ein Eintritt einer großen Bank in den Markt müsse sehr vorsichtig erfolgen, damit die Risiken für die Finanzstabilität nicht unnötig erhöht würden. Der Bundesrat hatte vor kurzem vorgeschlagen, der PostFinance den Eintritt in den Kredit- und Hypothekarmarkt zu erlauben. Damit zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.005 Punkten, plus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 12,94 gehandelt, der Dollar zu 96,07 Rappen. Das Wetter, es bleibt sonnig bei 26 bis 30 Grad. Nach einem freundlichen Start morgen ziehen zunehmend Wolken auf, es fällt wenig Regen. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad. Es setzt im Norden zudem ein kräftiger Westwind mit teils stürmischen Böen ein.
Info 3 Abend.
EU-Forschungsgelder fließen viel weniger in die Schweiz als noch in früheren Jahren. Das zeigt ein Bericht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Der Grund dafür: Nach dem Ja des Stimmvolks zur SVP-Zuwanderungsinitiative vor 4,5 Jahren gab es Probleme mit dem Forschungsprogramm Horizon 2020. Die EU nahm die Schweiz nur verspätet und auch nur teilweise ins Programm auf. Diesen Rückstand spüren Schweizer Forscher bis heute. Kurtin Vinzenz.
Der junge Berner Pflanzenwissenschaftler Matthias Erb hatte 2013 die Qual der Wahl. Auf seinem Bürotisch am renommierten Max-Planck-Institut in Jena lagen 2 Angebote für Professuren. Oxford oder die Heimat war die Frage. Erb entschied sich für Bern.
Es war, würde ich sagen, ein schönes Zusammentreffen, dass ich einfach auch nach Hause kommen konnte und gleichzeitig hier tolle Wissenschaftsbedingungen vorgefunden habe.
Anfang 2014 begann Erb in Bern mit großen Plänen. Bei der EU Geld beantragen für Forschung und Überschädlingsbekämpfung war sein Ziel. Der Antrag für Brüssel war geschrieben. Dann kam der 9. Februar, der Abstimmungssonntag. Volk und Stände sagten Ja zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Die EU fror als Reaktion die Forschungszusammenarbeit mit der Schweiz ein. Für Erb.
Ein Schock, und es war in dem Moment frustrierend, weil eigentlich dann es schien, als wäre diese Arbeit eigentlich dann für die Katz.
Auch wenn die Schweiz bereits Ende 2014 teilweise wieder mitmachen konnte bei Horizon 2020 und dann ab 2017 ganz, es sind weniger Schweizer Forscherinnen und Forscher am aktuellen EU-Programm beteiligt als früher. Das zeigen die Zahlen des Staatssekretariats für Bildung. Der Anteil des EU-Forschungsgeldes, der in die Schweiz floss, sank von gut 3 auf gut 2%. Der Anteil der Schweizer Beteiligungen an den Forschungsprojekten liegt noch bei 2,4% statt 3,2. Dieser Rückgang sieht nicht dramatisch aus, Bildungsstaatssekretär Mauro Dell'Ambrogio aber verweist auf die konkreten Folgen.
Viele Kooperationen von Schweizer KMUs und Betriebe auch und nicht nur Universitäten wurden gebremst, Kontakte wurden zerstört und wir sind jetzt an einem langsamen Nachholen. Aber bis man wieder auf den früheren Niveau kommt, braucht es Jahre.
Unsicher ist zudem, ob und wie die Schweiz nach 2020 ins EU-Forschungsprogramm eingebunden wird. Zu unübersichtlich ist zurzeit das Verhältnis Schweiz-EU. Für den Berner Professor Matthias Erb hat sich das Blatt zum Guten gewendet. Ein EU-Stipendium bekam er zunächst nicht. Die Schweiz sprang via Nationalfonds ein. Später bekam er für ein neues Projekt doch noch EU-Gelder und ist jetzt überzeugt, dass das Label EU seine Forschung bekannter macht.
In diesem Fall sehe ich das ganz direkt und konkret, dass eben so ein Projekt in diesem Falle meine Forschung einfacher macht und schlussendlich meine Forschung voranbringt.
Dass nicht klar ist, wie es nach 2020 weitergeht, versucht Erb gelassen hinzunehmen. Seit dem Schock von 2014 weiß der 36-Jährige, die Politik ist im Gegensatz zu seinem Fachgebiet keine exakte Wissenschaft.
Info 3 Abend.
Hier klicken, um alle zu töten. So heißt auf Deutsch übersetzt das neue Buch von Bruce Schneier. Er ist einer der einflussreichsten und bekanntesten Experten für Computersicherheit. Also kennt er sich aus. Und im Buch warnt er, mit den neuesten Entwicklungen der Technologiebranche habe die Gefahr von Hackerangriffen eine neue Dimension erreicht. Jürg Tschirn von unserer Digitalredaktion hat Bruce Schneier getroffen.
Vor einigen Jahren, da hat Bruce Schneier den Begriff Movie Plot Threats geprägt. Als Ausdruck für Angriffsszenarien, die so unwahrscheinlich sind, dass sie höchstens als Stoff für einen Hollywood-Film taugen. Mit einem Titel wie «Click here to kill everybody» scheint es, als warne Schneier nun plötzlich selbst vor solchen Szenarien. Ja, sagt der 55-Jährige, denn die Welt der Computer habe sich in den letzten Jahren fundamental verändert.
«What's changing in this world is that everything is becoming a computer. Our cars, our appliances, our toys, our power plants.»
Alles werde heute zum Computer. Autos, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Kraftwerke. All diese Dinge seien vernetzt und ans Internet angeschlossen und damit angreifbar. Hackerangriffe könnten deshalb bald auch in der realen Welt großen Schaden anrichten. Als Beispiel nennt Schneier die Möglichkeit, mit Schadsoftware die Bremsen eines Autos auszuschalten.
I do worry that a criminal, you could easily imagine them launching malware against cars. That disables the brakes.
Das ist keine Science-Fiction. Amerikanische Hacker haben schon vor 2 Jahren in einem Versuch bewiesen, dass sie die Steuerung eines mit dem Internet verbundenen Jeeps übernehmen können, als sie das Auto in einen Straßengraben steuerten. Schon heute sind Milliarden von Geräten ans Internet angeschlossen. Man spricht vom Internet of Things, dem Internet der Dinge. Bis ins Jahr 2020 soll die Zahl je nach Schätzung auf bis zu 75 Milliarden wachsen. Viele dieser Apparate sind nur schlecht vor Angriffen geschützt, weil die Hersteller bei der Sicherheit gespart haben oder weil ihre Benutzer vergessen, die Software auf dem neuesten Stand zu halten. Sollte man in Zukunft also besser auf solche Technologien verzichten? Sicher nicht, sagt Bruce Schneier.
I never think the answer is to have less technology.
Stattdessen müssten wir es schaffen, diese Technologien sicher zu machen. Und da sei der Staat gefragt, der stärker regulieren müsse. Doch warum nicht auf den Markt vertrauen? Schließlich muss Sicherheit doch auch im Interesse der Hersteller sein, um keine Kunden zu vergraulen. Doch da widerspricht Schneier vehement.
Actually, it's not in the interest of companies to make safe products. It's the interest of companies to make products that customers buy, to make them cheaply and full-featured.
Das oberste Interesse der Hersteller sei eben nicht, sichere Produkte zu machen, sondern solche, die sich gut verkaufen. Die Geschichte zeige, dass mehr Sicherheit immer erst durch staatliche Regulierung zustande gekommen sei. Schneiers Fazit darum:
If we want more security, government has to do it.
Wer mehr Sicherheit wolle, der müsse nach staatlicher Regulierung verlangen.
Das war Info 3 mit News und Einordnungen. Redaktion heute Abend Kevin Kahanes und Karim Britsch.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.